schöner wohnen.
Der Podcast zur Wohnungsfrage. Mit Philipp Möller
und Niklas Schenker.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schöner Wohnen, der Podcast zur Wohnungsfrage. Mein Name ist Niklas Schenker und neben mir sitzt heute Dr. Sarah Klosterkamp. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung. Hallo.
Du bist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Du bist Mitglied im AK Politische Geografie und Sprecherin des AK Feministische Geografie und beschäftigst dich eben auch eine ganze Menge mit partizipativer Stadt- und Regionalforschung, mit Entmietungsvorgängen, Armut und Ungleichheit in der Stadt und eben ganz vielen feministischen Fragen. Und wir wollen heute über feministische Wohnungspolitik sprechen. Und wir gehen direkt gleich rein ins Thema gewissermaßen mit so einer Einstiegsfrage. Gibt es eine feministische Wohnungspolitik oder warum ist die Wohnungsfrage eine feministische?
Ja, die gefällt mir. Ich würde, glaube ich, als allererstes erstmal sagen, dass es vielleicht die feministische Wohnungspolitik gar nicht gibt, aber gleichzeitig ist Wohnen eins der Themen, wo ganz brennglasartig klar wird, dass es sich total lohnt, feministisch draufzuschauen. Und das bedeutet für mich, andere würden das vielleicht anders beantworten, vor allem intersektional zu wen betrifft Entmietung, wenn wir dabei bleiben wollen, aber auch ganz viele andere Fragen von Leistbarkeit des Wohnens. Wo finde ich etwas, wo werde ich auch übersehen und ausgegrenzt, verunsichtbart und welche Betroffenheiten schwingen damit rein? Und das da nochmal stärker auch vielleicht politökonomische Analysen, die auch total wertvoll sind, aber aus meinem Gefühl sehr lange auch sehr gute Arbeit machen, aber viel stärker tatsächlich auf Gentrifizierungszusammenhänge, Teuerung und Verdrängung schauen, diese Perspektiven nochmal anzureichern, nämlich durch eine feministische Analyse, die auch auf die vergeschlechtlichten Tendenzen schaut, aber auch inwiefern soziale und nationale Herkunft, Religion, Klassenfragen und so weiter mit reinspielen in wohnungspolitische Themen, finde ich tatsächlich eine gute Bereicherung und lohnenswert.
Und kannst du das dann so ein bisschen eingrenzen, also mit welchen Zugängen oder Perspektiven beschäftigst du dich in deiner Arbeit? Ganz viel Intersektionalität hast du schon gesagt. Was bedeutet das im Konkreten?
Ich würde es mal empirisch versuchen zu beantworten. Und zwar, ich ganz konkret in meiner Arbeit sitze vor allem an Amtsgerichten und gucke mir da an die Vergabe von Zwangsräumungsdiensten. Also ganz konkrete Entmietungsvorgänge, die sehr häufig dann auch in eine Zwangsräumung münden. Manchmal können die noch geheilt werden. Und was wir da in diesem Gerichtssaal sehen, ich mache das jetzt seit 2 Jahren und seit Anfang des Jahres auch gefördert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft in einem größeren Projekt. Was wir da sehen, sind, dass sich bestimmte Krisen, die wir in den letzten Jahren auch erlebt haben, beispielsweise die Corona-Pandemie als ganz große Herausforderung, aber auch im letzten Winter die Energiekrise, dass sich genau diese Krisen auch widerspiegeln im Gerichtssaal, weil wir da bestimmte Betroffenheiten sehen, die ganz eindrücklich zeigen, dass wir vielleicht auch mietenpolitisch bessere Instrumente bräuchten, um genau dieses Elend, würde ich es mal sagen, oder diese Nöte abzufangen und auch sehen, dass da bestimmte Mechanismen tatsächlich nicht ausreichen. Was wir da nämlich sehen, sind, dass vor allem Menschen, die lange im Krankenstand waren, also beispielsweise Long-Covid-Patientinnen, da sitzen mit ihren Krankenakten, irgendwann aus dem Krankengeld rausgefallen sind und jetzt vor dem Problem stehen, dass sie ihre Mieten kaum oder nicht bezahlen können, dass da auch Transferleistungen zu spät ankommen und auf dem Papier sind das dann Mietschulden. Und tatsächlich sind diese Verfahren auch, das hat mich erst überrascht, als ich zum ersten Mal im Gerichtssaal saß, weil ich vorher in einem anderen Kontext gearbeitet habe, im Bereich Staatsschutz, da gehen die Verfahren über Jahre. Und beim Thema Mieten, das überrascht vielleicht, sind das tatsächlich Verfahren, die sind nach 15 Minuten terminiert, die sind nach 7 Minuten vorbei. Da wird kurz die Akte aufgeschlagen und nur festgestellt, wurde jetzt was gezahlt oder nicht, wo befinden wir uns. Und dann wird auch ganz schnell entschieden. Ganz häufig sind die Betroffenen gar nicht selber da. Sehr, sehr häufig haben die auch keinen Rechtsbeistand. Auch da sieht man so Klassenunterschiede. Diejenigen, die einen Rechtsbeistand haben, da geht es auch eher um Mietendeckel und andere Dinge. Die Zulässigkeit von Modernisierungsauflagen. Aber was mich vor allem interessiert, sind die Personen, die da tatsächlich sehr ohnmächtig sitzen. Also gerade jetzt im Rahmen der Energiekrise sehen wir da auch ganz viel. Und ich finde es auch cool, ich habe schon zur Kenntnis genommen, ihr arbeitet da auch sehr viel zu als Linkspartei. Also was passiert eigentlich mit den Leuten, die ihre hohen Nebenkostenrechnungen nicht mehr bezahlen können? Wo teilweise auch Rechnungen oder Abrechnungspraktiken irgendwie so ein bisschen quer liegen, wo man also berechtigterweise auch erstmal sagen könnte, das würden wir gern prüfen, aber dazu kommt es dann gar nicht. weil dieser Zahlungsmangel dann so groß wird, dass es existenziell wird und die Menschen tatsächlich, André Holm und andere haben das in ihrer Berliner Studie dann freiwillige Auszüge genannt. Genau, ich, aber auch die sicherlich würden auch sagen, das ist ja dann trotzdem eine, also Entmietung und in keinem Fall freiwillig, weil da ökonomische Zwänge greifen, die dann auch rechtskräftig in diesen Räumungstiteln zum Ausdruck bringen und das nochmal so sehr stark zum Ausdruck bringt, was wir eigentlich auf mehreren Ebenen ansetzen müssten. Also eigentlich ganz basal gesagt, auch schon bei der Frage, was passiert, wenn Transferleistungen nicht passend ankommen, weil auch da vielleicht Menschen in langen Krankenständen sind und dann Dinge liegen bleiben. Es bräuchte da mehr Rückkopplungseffekte und tatsächlich mehr Kommunikation, ohne dass die Leute da ganz auf sich alleine gestellt sind. Viele wissen auch gar nicht, dass sie Anspruch haben auf Prozesskostenbeihilfe und so weiter. Und meine Beobachtung, das ist vielleicht der letzte Punkt, bevor ich mir erstmal wieder an dich zurückgebe, diejenigen, die tatsächlich einen Rechtsbeistand dann haben und irgendwie durch Mietrechtsverbände und so weiter da Unterstützung bekommen, die sind tatsächlich auch erfolgreicher. Das ist vielleicht die gute Nachricht und gleichzeitig wünsche ich mir das mehr. Also, dass wir das mehr sehen, dass wir da mehr Unterstützungsinstrumente haben und dass mehr Menschen davor bewahrt werden können, ihre Wohnung zu verlieren durch Krisen.
Du hast schon ganz viel über intersektionale Perspektiven und besonders marginalisierte Gruppen gesprochen, aber würdest du sagen, da gibt es eine ganz spezifische Gender-Komponente bei zum Beispiel diesen Fragen von Entmietungsvorgängen und wie sieht die dann konkret aus? Sind also zum Beispiel einfach mehr Frauen sozusagen insgesamt davon betroffen? Kann man das so sagen? Gibt es da empirische Erhebungen?
Also ganz konkret auf Entmietung nicht, aber ich würde gerne so ein bisschen größer antworten, wenn ich darf. Und zwar, glaube ich, sind da zwei komplexe Themenfelder relevant, die unmittelbar mit Wohnen zusammenhängen. Also das eine wäre Wohnen und Arbeit, weil ob Personen eine angemessene Wohnung bezahlen können, würde ich sagen, hängt ja erstmal ganz wesentlich von dem zur Verfügung stehenden Einkommen ab. Und deswegen ist es relevant, Wohnen und Arbeiten zusammenzudenken. Und durch Arbeiten wie André Holm, aber auch viele andere, Sebastian Schipper und so weiter, konnte bereits nachgewiesen werden, dass die Mietbelastung, also wie viel Prozent des Haushaltseinkommens für die Mieter aufgewendet werden muss, nur dann sinkt, wenn sich die Einkommenssituation im Haushalt insgesamt verbessert. In der Wohnungsforschung, also das, was die KollegInnen dann vor allem machen, werden aber zumeist nur Entwicklung von Miet- und manchmal auch Eigentumspreisen genauer analysiert, um über die Bezahlbarkeit von Wohnung zu sprechen. Aber die Bezahlbarkeit, würde ich sagen, ist aber auch eben eine Frage des Einkommens. Und da Arbeit zunehmend prekarisiert ist, leiten sich da ganz spezifische Bedarf und Möglichkeiten ab. Und ein Fokus dann nur auf Mieten und Eigentumspreise kann dazu führen, dass Forderungen zum Beispiel nach besseren Löhnen dann gar keinen Platz gemacht wird. So, und was wir dann aber auch feststellen, wenn wir auf das Statistische Bundesamt gucken, ist, dass vor allem für den Niedriglohnsektor ganz typisch ist, weiblich, jung und im Dienstleistungsbereich tätig. Also leider sind diese Zahlen nicht so intersektional, wie ich mir das gerne wünschen würde, aber das ist zumindest ja schon mal ein erstes Indiz, dass wir da auch auf einer zweiten Ebene noch mehr nachdenken müssen, wer ist davon eigentlich betroffen. Da geben uns diese Zahlen Indizien. Man könnte es dann nochmal weiter öffnen und auch drüber nachdenken, welche Arbeitsbedingungen haben denn diese Menschen dann vor allem und was sagt das über den Arbeitsort aus? Also inwiefern beeinflussen diese zwei Faktoren auch nochmal Entscheidungen, wer davon betroffen ist und wenn nicht, inwiefern habe ich die Möglichkeit, Homeoffice zu machen? Inwiefern brauche ich auch bestimmte Infrastrukturen, wenn ich beispielsweise alleinerziehend bin? Betreuungsplätze, sind die verfügbar an dem Ort, wo ich wohne? Und erste Forschungsarbeiten zeigen da zumindest, dass es gerade alleinerziehende Frauen sind, die häufig tatsächlich beengtere Wohnverhältnisse in Kauf nehmen, um eben in urbaneren Lagen noch Wohnraum zu finden und um Zugriff auf diese Infrastrukturen zu haben, auf denen sie angewiesen sind, um überhaupt arbeiten gehen zu können. Und damit verbunden wäre dann der zweite Komplex, Wohnen und Armut würde ich den nennen. Und da auch da gehören Alleinerziehende zu den meisten von Armut gefährdeten Personen in Deutschland zusammen mit Menschen, die erwerblos sind und sehr hochaltrigen Menschen, also ab Pensionseintritt würde ich sagen. Und Armut beeinflusst eben auch Wohnverhältnisse. Ich habe mal so ein paar Zahlen rausgesucht. 10,3% der Bevölkerung in Deutschland lebt in überbelegten Wohnungen und hier sind 30% davon auch eben wiederum Alleinerziehende und ihre Kinder, die davon am stärksten betroffen sind. Und eine feministische Perspektive eben mit Blick auf diese intersektionalen Ungleichheiten entlang von Klasse, Hautfarbe, Geschlecht und so weiter, kann hier stärker sichtbar machen, wer überhaupt dann Zugang hat zu diesen viel zu wenigen Sozialwohnungen, aber auch wer da übersehen wird und wem eine Sozialwohnung am Ende verschlossen bleibt. In Hamburg, darauf hat Anne Vogelpohl mal hingewiesen in einem Beitrag aus dem Jahr 2022 gab es beispielsweise einen Fall, da wurden im Bereich der Sozialwohnung extra Wohnungen für Zollbeamte reserviert, also ungegendert, weil diese auch geäußert haben, dass sie kaum Zugang finden zu bezahlbaren Wohnungen. Und da sieht man dann, dass sich der Markt dann auch noch weiter verknappt. Also überhaupt von den eh zu wenigen Sozialraumwohnungen werden dann noch welche zurückgehalten, und so dass für die Menschen im Niedriglohnsektor noch weniger zur Verfügung steht. Gleichzeitig wird zu wenig gebaut und so weiter. Und dann würde ich nicht sagen, andere Menschen mit Bedarfen sollen davon ausgeschlossen werden, aber ich glaube, es ist irgendwie gut, verschiedene Betroffenheiten da stärker in den Blick zu nehmen. Und wenn wir jetzt zurückgehen zur feministischen Perspektive, würde ich sagen, gerade im Schnittfeld von Armut kommen dann nochmal ganz andere Facetten noch mit zum Tragen, dass beispielsweise auch wenn häusliche Gewalt zum Beispiel natürlich nicht nur in armen Haushalten vorkommt, haben Frauen aber wenige Ausweichmöglichkeiten, eben wenn sie arm sind und sich dann eine Wohnung zum Beispiel nicht alleine leisten können. Auf diesen Komplex macht zum Beispiel eine Kollegin in unserem Arbeitskreis aufmerksam, Eva Kuschinski, die zur Bedeutung von Frauenhäusern gerade eine größere Arbeit verfasst und eben auch da die Auswirkung von Armut im Feld des Wohnens nochmal auch aus einer feministischen Perspektive dezidiert beleuchtet. Und ich glaube, diese zwei Themenkomplexe zum Beispiel geben schon so ganz eindrücklich zum Ausdruck, wie komplex das Thema eigentlich ist. Das will ich hier nur wahrscheinlich auch viel zu kurz und oberflächlich anreißen können, aber das ist insgesamt, würde ich sagen, sehr eingewoben in gesellschaftliche Verhältnisse, die gar nicht so unmittelbar zu entkoppeln sind von einzelnen Marktmechanismen, sondern tatsächlich so ein bisschen sich ineinander auch verschneiden.
Also ich finde es auf jeden Fall hochspannend und ich glaube, wir können hier tatsächlich nur anreisen, aber es soll im besten Fall ja auch nochmal Interesse machen, sich mit der Arbeit von dir und anderen nochmal auch intensiv zu beschäftigen, weil da wahrscheinlich ganz viele, ganz wertvolle Ergebnisse oder mal zum Tragen kommen, die für so ein komplexes Bild, was ist eigentlich auf den Wohnungsmärkten los, tatsächlich ganz, ganz wichtig sind. Aber nun hast du ja so viele Aspekte auch nochmal dargestellt, wie unterschiedliche Unterdrückungsmechanismen miteinander zusammenhängen und auch so ein Gender-Komponenten. Hast du das Gefühl, das wird ausreichend oder so von Wohnungspolitiken auf Länder- und Bundesebene betrachtet? Oder würden dir jetzt so Beispiele einfallen, wo man sagt, da ist sozusagen ein besonders positiver Ansatz, oder was sind vielleicht auch gewissermaßen ja politische Forderungen, die sich davon ableiten lassen?
Das ist eine gute Frage. Tatsächlich suche ich persönlich selber auch schon seit längerem nach sehr positiven Beispielen und glaube, da müssen wir vielleicht auch stärker Menschen zuhören, die in der Praxis tatsächlich tätig sind. Also ganz unmittelbar genau diese Mängel verwalten, versuchen zu betreuen und aufzufangen. Wenn wir beim Beispiel Frauenhäuser bleiben, kriege ich zumindest im Kontext Köln mit, also der Stadt, in der ich lebe, wenngleich ich da auch nicht arbeite. Aber da ist seit Jahren kommunalpolitisch eine große Diskussion darüber, also vor allem seit der Pandemie, dass die verfügbaren Plätze nicht ausreichen. Gleichzeitig ist es also zuzusehen, dass es sehr, sehr träge vonstatten geht, aus ganz unterschiedlichen Gründen, auch aufgrund knapper Kassen. Und gleichzeitig finde ich, am Ende ist es vielleicht eine Prioritätenfrage. Und ich finde, wir sollten uns das als Gesellschaft schon leisten. Also da genau stärker hinzugucken. Ein anderes Segment vielleicht, was auch noch da reinfällt, ist die Frage, was ist irgendwie eine gute und faire Arbeit und auch ein fairer Lohn? Diese Beispiele aus dem Gerichtssaal, die ich ganz am Anfang einmal angerissen habe, zeigen uns zumindest, dass längere Krankheitsphasen ein Problem sind, um Mieten regelmäßig und auch in so einer Höhe zahlen zu können. Aber gleichzeitig auch die Frage, was passiert, wenn ich meine Arbeit verliere und dann an Zeitarbeitsfirmen und so weiter gerate? Da hatte ich in Hamburg mehrere Fälle, die ich da begleitet habe. Zumindest als Zuschauerin im Gerichtssaal, und da wurde immer wieder angemerkt, dass da Löhne zu spät gezahlt werden oder auch gar nicht entgegen Versprechen, und obwohl die Arbeit schon erbracht wurde und so weiter. Und auch da habe ich das Gefühl, bräuchten wir mehr Instrumente, die genau da auch einen Hebel setzen, Leute zu unterstützen, die sich vielleicht eine Rechtsanwältin so per se erstmal nicht leisten könnten, aber Unterstützung bekommen, trotzdem an solche Lohnausstände noch ranzukommen, Rechtsbeistände zur Seite gestellt zu bekommen und ihr Recht gemeinsam mit denen einzuführen. Welche Rolle da Politik machen kann, das ist vielleicht auch eine gute Frage für dich und euch als Linksfraktion.
Ja, unbedingt. Also ich meine, ich habe auf jeden Fall den Eindruck, dass, glaube ich, tatsächlich also sowohl intersektionale Perspektiven als auch jetzt im Besonderen vielleicht eine feministische Perspektive auf Wohnungspolitik schon insgesamt noch eine wirklich echt untergeordnete Rolle spielt, obwohl es ja eigentlich, also jetzt für eine linke Partei eigentlich eher überraschend ist sozusagen, dass sich da nicht viel stärker mit auseinandergesetzt wird. Ich meine, ein bisschen ist das aber auch vielleicht mein Eindruck, was jetzt gar nicht die eigene Verantwortung sozusagen unterminieren soll, aber so ein bisschen ein Eindruck, aber vielleicht täuscht er auch total, dass sowohl es natürlich ganz viele feministische Akteurinnen gibt, die jetzt vielleicht nicht immer als allererstes die Wohnungsfrage sozusagen priorisieren und genauso ganz viele mieten- und wohnungspolitische AkteurInnen gibt, die jetzt, also eben nicht nur die Linke sozusagen als Partei, sondern eben auch andere, jetzt nicht immer als allererstes eine feministische Perspektive nach vorne stellen, obwohl eigentlich beide Themenbereiche ja unendlich stark aufeinander bezogen sind und wir ganz viele Themenbereiche haben, über die wir sprechen könnten, von der Frage, für wen werden eigentlich Wohnungen gebaut, wie werden diese Wohnungen gebaut. Es gibt einen großen Stadtplanungsdiskurs um irgendwie die Entwicklung neuer Stadtquartiere und dann die ganzen Fragen, die du angesprochen hast von Zusammenhang Wohnarbeit, Wohnarmut etc. Wie würdest du das einschätzen? Täuscht da mein Eindruck sozusagen? Braucht es vielleicht noch mehr Verbindungen auch von Feminismus und Wohnungspolitik? Oder gibt es die schon und die werden nur noch viel zu wenig beachtet?
Also grundsätzlich freue ich mich über jede neue Verbindung und ich glaube, das kann überhaupt nicht schaden, weil das ist auf gar keinen Fall eine Aufgabe, die eine einzelne Wissenschaftlerin oder ein Wissenschaftler alleine bearbeiten kann. Ganz im Gegenteil. Und gerade weil die Wohnforschung selbst auch stärker kontextualisiert werden könnte durch feministische Ansätze und feministische Ansätze eben eine Multiperspektivität reinbringen, glaube ich, ist es total lohnenswert, das zusammenzumachen in kollaborativen, kollektiven Denk-, Forschungs- und Aktionszusammenhängen. Also ich denke da tatsächlich auch ganz breit. Gleichzeitig möchte ich aber auch darauf hinweisen, dass ich schon finde, dass ich eher zufällig hier sitze, also dass neben mir ja ganz, ganz viele andere auch zu den Themen arbeiten und schon sehr, sehr lange. Also seit den 80er Jahren weisen feministische Stadtforscherinnen darauf hin, dass es bestimmte Aspekte gibt, die immer wieder ausgeblendet werden, dass die vergeschlechtlicht ablaufen, dass das auch eine Frage ist von Macht, Unterdrückung und Ausgrenzungsmechanismen. Also umgedreht würde ich jetzt sagen, ich freue mich total, dass das jetzt Gehör findet oder dass überhaupt vielleicht auch bedauerlicherweise durch Häufung von Krisen jetzt tatsächlich auch so ein Bewusstsein dafür da ist, dass Vulnerabilitäten zunehmen, dass immer mehr Menschen betroffen sind, dass auch die gesellschaftliche Mitte der Besserverdienenden auch irgendwie spürt, dass es enger wird und dass jetzt mittlerweile eine große Bereitschaft da ist, auch da größer und in größeren Bündnissen vielleicht als üblicherweise daran zu arbeiten und das aus dem Weg zu räumen und dafür Lösungen zu finden.
Also würdest du eher sagen, wir sind da auf einem vielleicht gutem Weg, dass wir mehr Verbindungen schaffen und eine stärkere Bewegung vielleicht auch sozusagen nochmal für auch diese feministischen, wohnungspolitischen Fragestellungen?
Ich hoffe es. Also ich würde mir wünschen, es wäre noch radikaler und schneller, also gerade für diejenigen, die da sehr, sehr, sehr betroffen sind. Also wie gesagt, alle 7 Minuten. An so einem normalen Amtsgerichtstag verliert da jemand seine Wohnung und ja. Ich glaube, für die Menschen könnte es noch viel beschleunigter ablaufen und gleichzeitig freue ich mich aber total, dass jetzt gerade so viele Denk- und Diskussionszusammenhänge entstehen, wo genau diese Themen nochmal mehr stärker in die Breite getragen werden können, auch abseits von Entmietungspraktiken, sondern ganz generell eine feministischere und damit multiperspektivischere Perspektive auf Wohnen.
Könntest du denn sagen, also wie und wodurch wir zu so einer gerechteren und insbesondere gendergerechteren Wohnungspolitik kommen? Gibt es da Schritte sozusagen oder wie kann man das vielleicht darstellen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich, wenn wir dahin gucken, wo jetzt zumindest statistisch auch belegbar schon mal Probleme identifiziert wurden, sind das ja in erster Linie Betreuungsplätze, zu wenig Wohnraum, bestimmter Zuschnitte in bestimmten Lagen zu Preisen, die dann auch leistbar sind, proportional zu diesem eben viel geringeren Lohnanteil. Wir könnten auch darüber nachdenken, daran erinnert heute vielleicht auch ein bisschen der Equal Pay Day, dass Frauen endlich gleichwertig entlohnt werden wie männlich gelesene Personen. Genau, also ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten und gleichzeitig ist das Thema so groß, dass mich das auch immer wieder so ein bisschen überfordert, das so größer zu denken, weil ich eigentlich finde, die Befunde sind ja schon so lange da und wir bräuchten vielleicht mutigere Politiken, die das genau auch umsetzen und in Handlung bringen quasi und aus der Analyse heraus in die Praxis führen.
Das wäre auf jeden Fall sehr zu wünschen und ich würde sagen, da arbeiten wir in verschiedenen Kontexten dran, aber genau. Ich meine vielleicht leider schon als letzte Frage, wir sitzen auch hier, weil wir gleich noch beide bei einer Veranstaltung sind, wo wir uns über feministische Wohnungspolitiken mit ganz vielen anderen, ich finde, super spannenden WissenschaftlerInnen und ExpertInnen aus Zivilgesellschaft, Politik und Co. Auch nochmal genauer über das Thema unterhalten werden. Verlinken wir wahrscheinlich auch hier in den, man nennt das ja die Shownotes, glaube ich, sozusagen, die Beschreibung, den Link dann zu der Veranstaltung. Die Frage, also du hast ja auch schon radikale sozusagen Anliegen und Instrumente irgendwie angesprochen. Es gibt den Volksentscheid Deutsche Wohnen Co. Enteignen, der erfolgreich war. Es gibt Hamburg Enteignet, die ja, ich sag mal, ungefähr dasselbe wie Deutsche Wohnen Co. Enteignen in Hamburg machen wollen. Beide Initiativen haben eine große Flintervernetzung und fordern quasi feministisch Enteignen. Inwiefern ist das vielleicht eines der radikalen Instrumente, die wir tatsächlich brauchen, um zu einer gendergerechteren Wohnungspolitik zu kommen?
Also mit denen sympathisiere ich sehr und ich, genau, also genau von solchen größeren Visionen, also ganz radikal reinzugehen, Besitzverhältnisse in Frage zu stellen, umzuverteilen und dabei auch sichtbar zu machen, dass da ganz große Profitinteressen Lebensrealitäten gegenüberstehen, die da einfach nicht mehr mitgehen können und dass es jetzt Zeit ist tatsächlich für eine Wende. Und dann zu sehen, dass sich auch auf dem Bereich total viel tut. Ich finde auch nach wie vor ist das eine Erfolgsgeschichte, die wir enteignen. Und auch davon würde ich total gerne mehr sehen und bin solidarisch und unterstütze, wo ich kann. Ich war selber auch auf den Vergesellschaftungskonferenzen in Berlin im letzten und vorletzten Jahr und fand es da auch total hoffnungsvoll, wie auch aus der Krankenhausbewegung und immer mehr andere Sektoren auch aufspringen und sich beteiligen, Impulse reingeben und genau, wie diese ganze Verteilungs- und Gerechtigkeitsfrage auch viel größer diskutiert wird. Und ich finde, also genau sowas stimmt hoffnungsvoll.
Also würdest du vielleicht auch sagen, dass wir insgesamt sozusagen jetzt nicht nur wohnen, sondern wohnen noch mit den anderen Bereichen auch
verknüpft? Ja, also unbedingt. Also Gesundheit, finde ich, gehört auch dazu, Architektur, Mobilitätsfragen, also eigentlich alles, was wir als Menschheit vielleicht so zum Leben brauchen und um auch Teil zu sein von Gesellschaft.
Genau, ich glaube, dann muss man in der nächsten Folge vielleicht nochmal über Vergesellschaftung und Infrastruktursozialismus sprechen. Ich glaube, das bietet auch nochmal ganz viel Gesprächsstoff. Vielen, vielen Dank für den wirklich hochspannenden Einblick. Das war ein ganz toll und erkenntnisreich. Vielen Dank, dass du da warst.
Vielen Dank für die Einladung.